der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute steigen wir in die Welt des Luxus ein. Herzlich willkommen, Maria von Scheel-Plessen. Moin, Maria.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
Ja, ich freue mich erstmal. Wir sprechen heute über, ich würde sagen, das ist weltweit die Hamburger Luxusmarke. Ich glaube, die einzige Hamburger Luxusmarke, die wirklich weltweiten Ruf hat, oder? Mont Blanc. Also, Überraschung, wir sprechen heute über Mont Blanc, über das Marketing im Luxussegment, über die Schnittstellen zwischen physischem Retail und digitalen Marketing und digitalen Absatz vielleicht auch. Aber bevor wir jetzt über Mont Blanc sprechen, liebe Maria, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
Ja, mache ich sehr gerne. Danke auf jeden Fall für die Intro und genau, wie du bereits sagtest, Mont Blanc ist ein Hamburger Unternehmen, gibt es bereits seit 110 Jahren. Viele denken immer, wir sind französisch, einerseits natürlich aufgrund des Namens, andererseits auch, weil wir zu Richemont gehören, dem Schweizer Luxusgüterkonzern, zu dem auch andere Marken wie Cartier, IWC, Piaget unter anderem gehören. Und wir sitzen im Norden von Hamburg und haben eine recht breite Produktpalette. Also die meisten kennen die Stifte, wie zum Beispiel das Meisterstück. Ganz klassisch gibt es das dann zur Konfirmation oder zum Abschluss oder Ähnlichem. Wir haben aber auch Uhren oder Lederwaren, Business Bags im Sortiment und jetzt auch seit neuestem Smart-Tech-Produkte, also die Smartwatch schon länger. Und jetzt beispielsweise auch gerade Headphones gelauncht. Das war natürlich ein ganz gutes Match auch mit dem verstärkten Homeoffice. War das ein sehr, sehr gutes Produkt. Und genau, ich leite dort global die Medien und auch die Werbung.
Super. Und bei global fällt es mir wieder auf. Ich habe einen wichtigen Punkt auf unserer Agenda heute vergessen. Wir wollen auch über Asien sprechen. Die Stammhörer, die Älteren, also diejenigen, die schon länger den Podcast hören, die erinnern sich auch, du warst eine in der früheren Folge mit dabei, gemeinsam mit Thomas Promny. Da haben wir schon mal, da war ich baff erstaunt, wie viel ich noch gar nicht über Asien weiß und welche Erfahrungen du da berichten konntest. Deshalb das Weltweite wird sicherlich einen Raum einnehmen. Kurz nochmal, um Mont Blanc besser greifen zu können. Du hast ja schon das Produktportfolio umrissen. Gibt es etwas, was ihr auf der Zahlenwelt sagen könnt oder dürft? Ich habe jetzt nicht mehr in den Richemont-Geschäftsbericht reingeguckt, weiß auch gar nicht, wie transparent das gemacht wird. Aber kannst du uns eine quantitative Dimension von Mont Blanc geben?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass welche unsere größten Märkte sind. Warum vielleicht eher?
Gerne.
Und also innerhalb der Gruppe sind wir die drittgrößte Marke. Also wir haben da schon einen sehr hohen Stellenwert und Wichtigkeit. Und unsere Kernmärkte sind China, ganz, ganz klar Nummer eins. Das ist auch unglaublich stark wachsend. Natürlich jetzt auch aufgrund dessen, dass sich die Wirtschaft wieder am stärksten erholt hat nach Covid. Und dann haben wir die USA als auch Frankreich und Südkorea als stärkste Märkte. Und Deutschland liegt im oberen Mittelfeld, natürlich unser Heimatmarkt. Aber ganz klarer Fokus auch auf global.
Okay. Du bist die weltweite Mediaverantwortliche unter anderem. Was sind die Ziele für eure Maßnahmen? Also woran werdet ihr gemessen, ob ihr erfolgreich wart oder nicht?
Genau, also ich leite die Medien über 22 Märkte hinweg. Das heißt, ich erstelle die globale Strategie und daraufhin gehen werden dann die Mediakampagnen runtergebrochen auf die Quartale. Dementsprechend dann auch die diversen Mediakanäle, der Split zwischen Online- und Offline-Investments. Und das heißt, wir haben zum einen ganz klar für uns als auch an den Märkten den Fokus darauf gesetzt, Brand Awareness, also Brand Visibility und Desirability, also wirklich die Markenbekanntheit und auch die Wahrnehmung der Marke positiv zu verändern und auch zu steigern. Was natürlich super wichtig ist, insbesondere für Kampagnen, welche einen sehr starken Fokus auf Awareness haben. Ne? Also mit dem Key Objective Reichweite zu generieren und auch ja einfach unsere Markenbekanntheit zu erhöhen. Und dann auf der anderen Seite, also das sind quasi so Brand Uplift Studies, die ich da dann auch vornehme, einfach um zu schauen, wie hat sich die Wahrnehmung von Montblanc verändert, welche sind auch Attribute, mit denen wir assoziiert werden, wie ist die Target Audience, wie verändert sie sich, wie verändert sich unsere CRM-Datenbank. Also darauf legen wir sehr viel Wert, dass wir natürlich auch ja für die nächste Generation relevant sind und auch Produkte kreieren, die favorisiert werden und einfach im Alltag tägliche Relevanz finden. Und dann zum Zweiten, dadurch, dass das ganze Thema Media und Performance-Marketing jetzt also unglaublich messbar geworden ist, was Vorteile mit sich bringt, auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Transparenz, was für manche ein bisschen kritisch ist. Wir haben ja immerhin 22 Märkte plus Headquarter, in denen wir operieren, und deshalb ist eins unserer Haupt-KPIs dann eben auch der Return on Advertisement Spend in den Kampagnen, gerade in den Kampagnen, die eher produkt- und umsatzgetrieben sind.
Okay. Die, wie hat sich das entwickelt? Also, weil ich könnte mir vorstellen, also als ich jetzt zum ersten Mal mit der Marke Montblanc in Berührung gekommen bin, das war sicherlich, das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her oder 30 Jahre. Da wart ihr vor allen Dingen durch die Distribution. Also ihr wart ja schon immer an dort, wo Luxus halt zu finden ist, von der High Street bis zum Flughafen, und dann eher durch klassische Medien, also über Print, glaube ich, seid ihr ja auch überindexiert. Also ist Luxus allgemein in der Vergangenheit überindexiert gewesen und gelegentlich auch bei Bewegtbild, weiß ich gar nicht. Aber wie hat sich so ein bisschen der Media-Mix, wenn man so zurückblickt, entwickelt und welche Herausforderungen hat das dann für euch mitgebracht?
Ja, also wie du auch sagst, also als ich vor 3,5 oder 4 Jahren zu Montblanc gekommen bin, hatten wir noch einen sehr großen Anteil für Offline-Medien, also wie eben auch Print, Out of Home und auch viele so Tageszeitschriften, TV-Werbung auch, und nun ist es ganz stark, also im letzten Jahr ganz stark dann eben auch durch Covid sind wir auf 80% Digital-Investments hochgegangen. Und ich denke, das wird sich im nächsten Fiskaljahr ab dem 1. April dann wieder weiter runterpendeln, also dass wir so bei 60% Digital-Investments liegen. Die Herausforderung liegt darin, dass auch hier wieder 80% unseres Umsatzes immer noch über Offline, also über Boutiquen, aber auch über Customer Service Calls getätigt werden. Das müssen wir in der Media- und Marketingstrategie natürlich mal ganz stark berücksichtigen, dass wir auch die Kunden mit abholen, die wirklich immer noch ins Geschäft gehen, was ja auch super ist, die auch weiterhin tun sollen. Und das natürlich ganz, ganz wichtig ist, ein Look und Feel zu haben für die Marke, die Produkte auszuprobieren, besonders eben auch bei den Uhren, ne, die 4.000 Euro und mehr kosten, ist das super wichtig. Und die Herausforderung für mich liegt insbesondere darin, das zu tracken, also so zu schauen, welchen Einfluss haben meine Digital-Investments auf die Offline-Einkäufe, gerade auch zum Beispiel auf den Customer-Service-Calls. Wie kann ich das Ganze miteinander verzahnen? Und das ist dann eben auch einer der Gründe, warum unsere Media-Investments digitaler geworden sind, um eben auch die richtigen Technologien zu implementieren, die richtigen Tools mit an Bord zu haben. Und auf der anderen Seite liegt es auch darin, dass jetzt viel aufpoppt in der Richtung Audio, also zum Beispiel Audio, Voice Assistant mit Alexa, da haben wir auch schon Werbung geschaltet, oder auch Streamable TV, Addressable TV, sowas dann auch wie Netflix oder Amazon Fire TV, oder wir haben auch Hulu TV zum Beispiel in den USA. Also die Reichweite, was das Schöne ist, ist dann eben auch ganz stark über digital messbar, aber geht auch in Massenmedien wieder rein, wie eben auch das Streamable TV, was wir als sehr, sehr, sehr erfolgreich gesehen haben in unseren Analysen. Aber darin liegt eben auch die Herausforderung, also die ganzen Offline-Investments mit einzufangen und auch zu schauen, wo und wie der Kunde sich bewegt und wir wirklich dann präsent sind, wenn er dann eben auch einen unserer Touchpoints gerät.
Das stelle ich mir super herausfordernd vor. Also ich glaube, das ist für jeden Advertiser herausfordernd, aber bei euch durch die Geografie, die ihr bedient, durch den Offline-Online-Mix, den ihr habt, und vermutlich ist eure Customer Journey, also gerade durch die Brand-Bedeutung, und das ist ja auch das sind ja keine Güter des täglichen Bedarfs, die ihr da habt, obwohl das macht es vielleicht sogar leichter. Also ich stelle mir vor, dass es gar nicht so trivial ist, wenn du sagst, irgendwie eine eurer Kern-KPIs ist der Return on Advertising Spend, dann das wirklich sauber zu attribuieren, dass du wirklich die Media Invest mit den Erfolgen und auch mit den Misserfolgen irgendwie korrelieren kannst. Ist denn die Käuferin und der Käufer, de-anonymisieren die sich denn häufig? Also und dann auch so in so einer Art, dass ihr das dann mit einem möglichen Gewinnungsweg oder Touchpoints in der Journey irgendwie korrelieren könnt? Oder habt ihr es wie so viele in Anführungsstrichen Heritage oder Legacy Marken, dass sie noch viel Umsätze eigentlich mit anonymen Kundengruppen machen müssen?
Ja, also wir haben noch einen großen Anteil anonymen Kundengruppen. Wir haben auch auf Data-Ebene gesehen, also in unserer CRM-Datenbank, nicht viele Informationen, die wir einfangen. Also wir haben wirklich nur das Geschlecht, Wohnort, und das war es eigentlich schon. Also wir haben nicht mal die Interessen oder Sonstiges. Es war auch noch bis vor kurzem eine Möglichkeit, den Checkout ohne Registrierung zu machen bei uns. Und ja, das sind so Dinge, die wir sukzessive umstellen und jetzt auch mit Salesforce zusammenarbeiten. Auch mit Salesforce Advertising, da ist da wieder die Schnittstelle zu mir, zum Media-Bereich, um eben auch die Kundendaten entsprechend mit Informationen anzureichern, dass wir sie über die verschiedenen Kanäle und Departments hinweg einander zuspielen können. Weil, ja, wie du auch sagst und weißt, es ist so wichtig, mit der First-Party-Data zu arbeiten und auch die ganzen Insights mit den anderen Kanälen zu teilen. Ne? Also das ist dann ja auch wieder relevant für das Sales-Team in der Boutique. Das ist relevant für die Training Academy, die den ganzen Sales-Staff trainiert in den Boutiquen. Es ist relevant für PR, um zu schauen, wie können sie dann entsprechend auch ihre Editorials anders auswählen. Und natürlich auch für meine Media-Targeting- und Retargeting-Strategie. Aber wir haben in der Vergangenheit wirklich noch so gearbeitet, dass wir, oder dass ich quasi dem CRM-Team zurückgespielt habe, was sind so die Attribute, die ich zum Beispiel in Social oder in Display gefunden habe, über unsere Datenbank. Also es war leider noch kein seamless Process, der dahinter lag.
Klar, wir sind ja auch in der, ich sage jetzt mal, westlich geprägten Ad-Tech, Martech-Welt auch einen gewissen Standard gewöhnt. Den kann man mögen oder nicht, aber es gibt ja schon so eine gewisse Grundlage. Ich habe in unserem letzten längeren Gespräch verstanden, dass das Ökosystem, also wenn wir darüber reden, also First Party Data, hast du gerade schon gesagt, die Attributionsherausforderung über Offline, Online, Riesenthema bei insbesondere bei noch größtenteils anonym bleibenden Kundengruppen. Wie stellt sich, da muss ich jetzt doch nach Asien rüber gucken. Wie sieht das Ökosystem da in Asien aus? Was kannst du da mehr oder vielleicht weniger machen als das, was du in den westlichen Ländern machen kannst?
Ja, was in Asien super tricky ist, also oder vor allem in China, also in Südkorea, Hongkong, Japan, das sind auch große Märkte für uns, da geht das eigentlich. Aber in China ist es ganz tricky durch die Walled Gardens, von WeChat, Sina, Weibo, das sind so die großen Publisher oder Little Red Book beispielsweise, oder eben auch Tmall, Luxury Pavilion, da sind wir auch gelauncht vor einem Jahr und bieten dort unsere Produkte an. Dort überhaupt Pixels implementieren, um die Daten irgendwie in Echtzeit zu bekommen und überhaupt Kundendaten von diesen Partnern zu bekommen. Also die schalten quasi ihre eigenen Lead Generation Campaigns und wir bekommen dann Informationen der Sales, also ne, das Umsatzzahlen bekommen wir, aber wir bekommen keine Insights über die Erweiterung der Datenbank, über die Kunden, welche gut performen auf den Plattformen. Also das ist für uns eine ganz krasse Blackbox und ich sehe das auch super kritisch, weil ich nicht weiß, ja, wie sich das in Zukunft entwickeln soll, dadurch, dass die Daten so stark zurückgehalten werden und wir auch keinen Access mehr haben. Also das ist gar nicht vorgesehen, dass der Advertiser Zugriff hat auf weitere Infos. Ja. Und klar, wie wollen wir unsere Performance dort verbessern? Wie wollen wir unsere Kundengruppe dort auch wachsen lassen, wenn wir so viel an Daten wie outsourcen und diese nicht mehr selbst besitzen? Und da arbeiten wir gerade einfach überhaupt an Dashboards im Headquarter, um Visibilität zu bekommen. Also was passiert eigentlich? Wir versuchen dann natürlich auch uns mit den Publishern entsprechend zu connecten, dass wir Access haben über unsere Dashboards. Aber das läuft dann teilweise so, dass es einmal am Tag ein Datenupload ist, aber wir bekommen eben keinen Realtime-Access und dann auch immer nur ganz fragmentierte Informationen. Also das sehe ich persönlich sehr, sehr kritisch.
Ja, das ist, ich finde das spektakulär, also jetzt nicht positiv spektakulär, aber die, wir sprechen ja in Europa immer von Walled Garden, wenn wir im Grunde die Blackboxen der normalen Plattformökonomie betrachten, ne? Also im Wesentlichen ja vor allen Dingen irgendwie Facebook, Amazon und Google. Wenn immer mehr sagen wir, Daten aufaggregiert nur noch zur Verfügung gestellt werden und der Advertiser eigentlich Ursache und Wirkung nicht mehr so richtig gut zuordnen kann. Dort haben wir aber noch eine ganz andere Dimension von Walled Garden, so wie ich die verstanden habe. Ne? Das heißt zum einen mal, das, was jede Plattform hat ja eigentlich verhältnismäßig wenig Interesse, den letzten Meter für eine Marke transparent zu machen. Nochmal vereinfacht gesagt. Aber dort ist es ja systemimmanent, dass überhaupt keine Daten nach außen geteilt werden. Ne? Also gibt es die Firewall plus den Walled Garden.
Genau. Und es gibt eben auch Boutiquen bei diesen Publishern, also bei WeChat. Die haben ihre eigene Plattform und auch eine Montblanc Boutique.
Ja.
Das heißt, der Sale geht dann gar nicht über unseren eigenen E-Commerce, sondern über die WeChat Boutique.
Krass.
Und bei Tmall ist es ja genau das Gleiche. Und das ist eben auch sehr kritisch.
Und wenn man von außen drauf guckt, sieht man ja an den Zahlen, dass der Advertising-Zufluss für diese chinesischen Plattformen, dass der enorm groß ist. Also die Advertiser-Welt in Summe, jetzt nicht nur die Luxus-Brands, sondern jeder, der dort Absatzmarketing machen kann, ich will nicht sagen überflutet, aber scheint relativ große Mittelzuflüsse aus dem Budget in diese Plattform reinzupumpen. Und die werden ja alle die gleichen und vielleicht sogar noch schlechtere Transparenz haben. Das ist vermutlich dadurch begründet, dass das einfach unglaublich große und wachsende Wachstumsmärkte sind, oder? Also was ist der Grund, warum sollte ich uns als Advertiser so viel Geld in so eine intransparente Struktur reinzupacken?
Ja, die haben die Apps haben eben so eine hohe Mobile Share, also wirklich fast 90% auch unseres Traffics kommt von Mobile und der wird dann eben fast ausschließlich über diese Apps abgegrast und deshalb ist es super wichtig, dort auch präsent zu sein, weil eben auch die Konkurrenz schon längst dort ihre Produkte zeigt, Shop-in-Shop-Modelle dort fährt, Limited Editions zum Beispiel auch nur zum Beispiel mit WeChat launched, also gar nicht mehr auf den eigenen Websites. Die eigenen Websites haben da komplett an Relevanz verloren. Und sogar Baidu verliert ja aktuell auch Anteil an Search Requests und gibt das dann eben auch an Little Red Book und WeChat ab. Also das heißt, das Ecosystem der Apps wächst und wächst und wächst und sogar Baidu gerät in so ein Legacy-Corner, sagen wir mal, und verliert an Relevanz. Und das ist unglaublich, wie schnell sich das dort entwickelt. Und die sind ja noch nicht mal so weit, dass es dort dann Attributionsmodelle für die Apps gibt. Also so wie wir zum Beispiel schon hier mit Facebook auch zusammenarbeiten für Offline-Attribution. Also was gibt es dort gar nicht. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Weil dann würden wir wieder rauslinken aus dem E-Commerce, aus dem Ökosystem der Apps.
Ja, spektakulär. Also da wiederholt sich auch gerade etwas, was ja in der westlichen Welt zwischen Google als Legacy Corner, fand ich schön, und Amazon oder vielleicht auch teilweise im Travel Vertical wiederholt hat. Ne? Dass es einfach Destination Sites gibt, die den ersten Request kriegen und nicht mehr eine Suchmaschine oder ein weiterer Aggregator am Anfang steht.
Genau.
Okay.
Ja.
Also du hast schon gesagt, du baust dann versuchst mehr Knowledge im Headquarter aufzubauen, aber letztendlich hast du ja ein systemisches Dilemma, ne? Wenn die andere Seite es nicht nötig hat und nicht willens ist, dir diese Transparenz zu geben, dann wirst du irgendwann an deinen Grenznutzen rangehen, wie viel du bereit bist, in diese Märkte mit zu investieren. Aber da gibt's ja vermutlich jetzt keine einfache Lösung, oder?
Nee, also wir im Headquarter haben wir jetzt aktuell die Strategie China und dann Rest of World. Also wir können jetzt gar nicht mehr alles unter einem Hut laufen lassen, sondern das sind so viele lokale Feinheiten, dass es eine Strategie gibt nur für China und dann eben auch das Media-Budget nur für China. Und wir organisieren dann zum Beispiel auch lokale Publisher-Days zusammen mit unserer Media-Agentur, um überhaupt vom Headquarter her noch Transparenz zu bekommen, weil der Markt sich aber so schnell entwickelt. Und wir haben zu Zeiten über 100 verschiedene Publisher genutzt in China und das ist erstmal runtergefahren auf 10, weil die auch oder sehr gerne so den Ansatz haben, dass sie sich dann oder breit streuen, um zu schauen, was ist jetzt die neue App, die eventuell auch bald groß werden könnte, so TikTok-artig. Und also erstmal ist die Strategie auch eine sehr lokale Medialandschaft zu verstehen im Headquarter, aber eben auch dem chinesischen Team sehr viel Autonomie zu geben in der Entwicklung der Kampagnen, weil es eben auch noch weitere Kampagnen gibt wie Singles Day, Chinese Valentine's Day und Co., die auch sonst im in der restlichen Welt nicht so relevant sind. Das heißt, wir haben da einen sehr, sehr, sehr lokalen Ansatz, den wir fahren.
Okay, verstehe ich. Das ist bestimmt bei der Größe und der Bedeutung des Marktes allemal gerechtfertigt, da dedizierte Herangehensweisen zu machen. Okay, ich überlege gerade, also für mich klingt das wie aus einer Advertiser-Perspektive, klingt das eher wie so eine Dystopie. Ne? Die Plattformökonomie an sich ist ja für viele keine, also schon eher eine Herausforderung. Chancen und Risiken liegen da sehr eng beieinander. Diese mehrfachen Chinese Walls, keine einfache Lösung. Insbesondere, weil es ja auch kein alternatives Ökosystem gibt. Ne? Also wenn alle gleich sich verhandeln, genau. Im Kopf stehen, wenn neue dazukommen. Okay, lass uns dann lieber wieder schnell in unsere jetzt auf einmal wieder einfach aussehende westliche Welt schon.
Genau.
Du hast schon ein paar Nuggets hingeworfen, wo ich ganz neugierig wurde. Diese Themen, mir schon klar, dass im typischen Marketing-Media-Mix der Luxusindustrie, das Brand-Building, die Brand ständig frisch zu halten und relevant ein Riesenthema ist, was auch nicht direkt mit der Transaktionsseite immer direkt einhergehen soll. Ihr arbeitet ja auch sehr stark mit diesem Testimonial-Konzept, was ja auch so im Playbook einiger, ich will das jetzt gar nicht mal vereinheitlichen, ne, aber dieses Testimonial-Konzept, das habe ich ja schon mehrfach gesehen. Das fällt einem auf, wenn man irgendwie am Flughafen, ist auch schon Jahre her, dass ich am Flughafen lang gelaufen bin, aber man merkt, dass das eine prägnante Persönlichkeit zu haben, die als Markenbotschafter unterwegs ist, dass das anscheinend gut funktioniert. Wie macht ihr das Tracking und das Conversion Nachverfolgen, Rückverfolgen in der westlichen Welt? Also ich denke so an die Facebook-Welt, die ja auch rausgeht und sagen, okay, wir können zum Beispiel Store-Visits, also wir können Offline- und Online-Kontakte und Conversions irgendwie gut miteinander korrelieren. Hast du da Erfahrung?
Ja, also wir haben da gerade verschiedene Modelle. Also zum einen arbeiten wir mit Facebook zusammen, um nun auch unsere Offline-Conversion zu tracken auf Kampagnenebene, weil wir haben im letzten Kalenderjahr, aktuelles Fiskaljahr, haben wir die erste Brand-Campaign gelauncht. Also eine Kampagne, bei der wirklich ganz klar, wie du auch sagtest, nicht Influencer, aber unser Markenmaker im Vordergrund steht. Und das ist dann eben auch eine Person, die starke Werte hat, kann alles Mögliche sein. Es kann ein Architekt sein, kann ein Koch sein, kann ein Sänger sein. Ist komplett offen, aber jemand, der Einfluss auf seine Mitmenschen hat und sie ihn auch in einer Form bewegt. Und wir sagen immer ein value-driven Approach, also wirklich ein Ansatz fährt, der eben auch nachhaltig ist und inspiriert. Und da kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass das manchmal nicht so leicht ist, dafür auch zu pitchen im Management. Bei Sales müssen trotzdem immer bei rumkommen. Also Brand Awareness, das ist ja schön und gut und Reichweite, aber auf der anderen Seite, klar, die Sales müssen trotzdem reinkommen. Und deshalb habe ich zum einen mit Facebook zusammengearbeitet, um dann genau zu matchen wir haben drei verschiedene sogenannte Markmaker, also drei verschiedene Brand Ambassadors für die Kampagne gehabt. Über welchen Markmaker sind die meisten Umsätze gekommen, wann sind diese gekommen und auch welches Produkt war es dann quasi das Produkt, welches auch der Markmaker in dem Kampagnen-Asset, also in der Werbung noch im Hintergrund leicht zu sehen war, oder war es was komplett anderes, was auch super spannend ist, zu sehen, wofür inspiriert dann diese Person eigentlich. Wir haben natürlich verschiedene Kommunikationsansätze, so Business Lifestyle, Travel, Luxury Lifestyle, kauft dann die Person irgendwie Lederprodukt oder geht sie dann doch wieder auf die Stifte, weil sie dann sagt, okay, Montblanc kenne ich schon und das ist so das erste Produkt, was ich auf jeden Fall besitzen möchte. Also das war ganz spannend zu sehen, über welchen Markmaker kauft welcher Kunde etwas über welchen Channel, also dann dementsprechend Facebook oder Instagram und auch auf welches Produkt gehen die meisten Kunden. Und zusätzlich fahre ich jetzt ein Attributionsmodell auf Always-On-Basis. Das hatten wir, vor anderthalb Jahren, schon in drei Testmärkten mal ausprobiert. Und das werden wir jetzt auch in drei Märkten in den USA, in Frankreich und Korea, um eben auch ein gutes Spektrum mit abzudecken, als Always-On-Lösung aufsetzen. Und das heißt, wir werden uns dann entsprechend anschauen, Also erstmal werden wir auf DDA, also Data Driven Attribution, umstellen. Gerade sind wir noch auf Last Click. Aber wir wollen eben auch im Endeffekt jedem Media- und Marketingkanal das richtige Gewicht zusprechen und wirklich wissen, okay, hatte PR vielleicht noch mehr Effekt, hatte CM noch mehr Einfluss auf den finalen Kauf als das, was wir aktuell vermuten. Aktuell geht natürlich vieles auf SEA, ne? Also auf Search Advertisement. Und dann eben auch daraufhingehend die Budgets entsprechend anzupassen und sagen, okay, vielleicht braucht der Kanal mehr Budget als der andere, weil er eben doch in der User Journey noch viel mehr Raum einnimmt, als uns das aktuell bewusst ist. Und aufgrund dessen werden wir jetzt verschiedene Partner onboarden. Also zum einen einen Partner für das Offline-Data-Onboarding. Das heißt, wenn immer jemand in der Boutique ist und dort seine E-Mail-Adresse hinterlässt, kann diese E-Mail-Adresse anonymisiert hochgeladen und gematcht werden mit der vorherigen Historie. Und dann wissen wir eben auch, was ich vorhin auch schon sagte, der Einfluss unserer digitalen Investments auf die Offline-Sales. Und dann digitale Investments nicht nur für Paid Media Activity, sondern eben auch für die organischen Kanäle wie PR und CRM beispielsweise. Genau, und dann werden wir das Data Onboarding als nächstes aufsetzen und das dann eben matchen mit der Online-Historie der Person. Und dann werden wir Freespee, also noch einen Call-Tracker mit implementieren, welcher eine Unique Caller-ID vergibt. Und daraufhin gehen können wir dann auch sehen, okay, hat eine Person, die eine Social-Ad gesehen hat, dann auf den Stift geklickt hat, hat die dann im Callcenter angerufen oder ist in die Boutique gegangen oder ist sie auf unsere Website gegangen, dort zu kaufen. Und dann werden wir daraufhin gehen, entsprechende User-Journeys abbilden und die Daten dann auch den anderen Departments zuspielen. Und damit jeder ganz genau weiß, wie viel Impact er aktuell hat auf unsere Kunden und auch auf den User Journey.
Das ist großartig, das hört sich ja also von dem Level der Granularität und der Kausalitäten, die man dann zumindest näherungsweise erheben kann, hört sich das ja schon fast nach Konzepten an, die man eher aus der Direct-to-Consumer-Welt gewohnt ist. Und das bringt mich zwangsläufig nochmal zu der Frage zurück. Wir hatten das in unserem ersten Podcast schon mal. Sag mir nochmal ganz kurz so in einem Snapshot, wie deine Marketing-Organisation aussieht. Also hast du, klar, ich habe verstanden, du machst diese Projekte mit Facebook bzw. mit Google direkt. Aber wie sieht dein Team aus und wo lässt du dich von Agenturen unterstützen?
Ja, also in meinem Team habe ich Display, Search Media Manager und Search Manager und Data Scientist. Also das ist jetzt auch ein Berufsprofil, was auch in der Luxusindustrie noch recht neu ist.
Und die hast du bei dir an Bord, ne?
Genau, genau. Das
ist,
ja.
Ist glaube ich, auch nicht selbstverständlich in der Luxusmarkenwelt, oder?
Nein, also ich weiß, dass andere Maisons, nennen wir sie ja, ne? Also andere Marken aktuell sich auch danach umschauen. Also das wird jetzt ganz verstärkt kommen und ist auch super, super wichtig. Es gab ja bis vor, einem halben Jahr gab es ja auch keinen Marketing-Analyst. So. Das war komplett auf Agenturen outgesourced und es ist eben wichtig, dass wir mehr und mehr inhausen bei diesem Team, gerade wenn es um Daten geht. Und dann haben wir eine globale Media-Agentur, wir haben eine Kreativagentur, die wird uns auch so das initiale Kickoff macht für die Kampagnenlaunches. Und dann haben wir eine organische Social Media Agentur.
Okay. Ja. Und die, ich nehme an, dass die globale Media Agentur unter anderem, aber sicherlich auch vor allem auch die zum Beispiel die analogen Kanäle mit orchestriert, also zum Beispiel TV und Print, richtig?
Genau, richtig, ja. Wir haben in diesem Jahr die Budgets des Global Search Investments und auch von Paid Social Media zentralisiert. Das heißt, die haben wir aus den Märkten rausgenommen im Headquarter unter mir angesiedelt. Und die werden alle von der Mediaagentur betreut. Jedoch habe ich auch nicht ganz so, aber ähnliche Organisation auch bei mir im Team aufgebaut, um diese dann auch zu spiegeln und auch in der Lage zu sein, die Agentur zu challengen, auch auf neue Innovationen zu pochen und tolle Case Studies mit umzusetzen, AB zu testen etc. Also die Agentur agiert für uns wirklich als Art Consultant. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ganz starken operativen Support, weil wir eben ein sehr schlankes Team sind und kein riesiges Team, welches jetzt, also wir rollen natürlich mehrere Projekte gleichzeitig aus, aber benötigen auch ganz stark den Support der Agentur.
Großartig. Cool. Du hast vorhin das Thema Streaming, Bewegtbild oder InStream genannt. Gibt es da schon Erkenntnisse oder Learnings, die du mit uns teilen kannst?
Also wir haben in UK einen Testballon gefahren für auch Addressable TV, mhm. genau, Streamable TV und auch mit unserer Brand Campaign, also wirklich der Markenkampagne, und haben dort, also der Use Case war so, dass wir in derselben oder zu derselben Zeit unsere Search Investments komplett oder fast auf ein Minimallevel runtergestellt haben, also so, dass wir immer noch Brand covern, damit er nicht die Konkurrenz schnell reinspringt. Ja. Aber wir haben unsere Conversion-Fokus-Maßnahmen also wirklich auf ein Minimallevel runtergefahren. Und dann auf der anderen Seite Streamable, also Addressable Fee plus ein Out-of-Home gelauncht in London und wollten rausfinden, ob wir den Umsatz, den wir gemacht hätten mit Search, in derselben Zeit mit Offline-Maßnahmen auch generieren können. Mhm. Und sogar eventuell verdoppeln oder sich auf jeden Fall erhöhen können versus Target, weil natürlich die direkten Consumers mit Direct Traffic die beste Conversion Rate haben. Das war unser Case. Und wir haben im Endeffekt dreimal so viel Umsatz machen können, nachdem wir die Spikes gesehen haben, also die Traffic Spikes, die auf unsere Website kamen, nachdem wir das TV-Ad gelauncht hatten und auch nachdem das Out of Home für mindestens 2 Wochen live gewesen ist in Shoreditch in London. Und das war super cool, eben auch zu sehen, dass die Offline-Maßnahmen und ja, Streamable TV ist ja, sag ich mal, ein Hybrid, würde ich jetzt eher in Richtung Online schieben, aber ist von der Reichweite her ähnelt es ja auch sehr dann Offline-Taktiken, dass die noch so einen starken Einfluss haben. Das war der erste Use Case.
Super spannend. Das spielt ja irgendwie dafür, dass in eurem Segment die Bedarfsweckung, also alles, was über den Upper Funnel reinkommt, über Push-Kanäle, dass da wirklich noch Potenzial drin ist. Oder umgekehrt, dass das Potenzial in den Pull-Maßnahmen, in der Suche, in unterem Funnel, dass das natürlich endlich ist und dass man das über den Upper Funnel gut bedienen kann. Ist das eine Initiative, also diese Art von Initiativen, siehst du das in Zukunft vermehrt? Ist das mit dem Playbook der Zukunft enthalten, dass ihr auf diese Addressable oder was immer die Industrie uns nach so, insbesondere die Publisher-Seite, vermutlich werden es ja auch wieder die Plattformen sein, ne, uns da anbieten, aber wird das ein Schwerpunkt?
Ja, definitiv. Ja, also gerade eben auch für die ganzen Video-Content, für die Campaign-Messages, die wir da eben auch viel besser noch rüberbringen können. Und das Targeting ist auch super. Also wir können dann teilweise auch gut zum Beispiel das Targeting von unseren Markmakern nehmen. Das sind ja teilweise auch Schauspieler. Dann können wir auch Personen targeten, die sich für deren Filme interessiert haben und so. Also das hat wirklich echt top geklappt. Und das sehe ich ganz stark. Wir sind gerade noch dabei zu überlegen, wie wir die Audio-Ads am besten umsetzen. Wir wollen jetzt natürlich nicht so ein alt Oldschool-Jingle rausschicken, den du zum Beispiel auch spielen könntest oder sonst da jemand der Podcast-Welt, sondern das soll natürlich auch eine authentische Nachricht sein. Aber das ist ja so unglaublich hochgegangen, Podcast-Consumption. Und da schauen wir jetzt auch im Rein, wie wir da die richtigen Assets noch mit kreieren können.
Super spannend. Mit wem benchmarkst du dich? Wenn du, ich weiß, du bist ein Digital Native, du kommst aus der, wir sagen hier immer, Berliner Schule in Hamburg.
Hamburger Schule
gibt's nicht. Die Berliner Schule, ne, dass die Rocket Project A Welt, Hamburger Schule, ich weiß nicht, was das wäre, Otto, ich weiß es nicht, ich will auch niemandem Unrecht tun, die Frage war, mit wem benchmarkst du dich und wie siehst du die Luxusindustrie auf dem Weg in die Digitalisierung? Weil ich habe da Vorurteile und du hast mir immer geholfen, diese Vorurteile entweder zu bestätigen oder zu relativieren.
Ich hoffe, das kann ich auch weiterhin.
Ganz bestimmt.
So. Ja. Also ganz stark mit der FMCG-Industrie. Also ich sage auch mal der Media-Agentur, bitte gebt mir keinen anderen Luxuspartner als Beispiel oder als Benchmark. Da müssen wir wirklich über unseren Tellerrand hinausschauen. Weil das natürlich immer schnell gesagt, ach, wir machen da wirklich schon einen guten Job. Was ist andere oder vielleicht auch LVMH. Die sind aber teilweise auch schon sehr weit, gerade auch die, was das Parfüm angeht in Luxus. Also das ist zum Beispiel auch eine gute Benchmark. So Interparfum ist zum Beispiel auch bei uns Licensing-Partner für das Parfüm. Und die haben eben auch schon tolle programmatische Ads, haben ein sehr verzahntes Attributionsmodell am Laufen oder auch sowas, was ROAS, Return Advertisement Spend Wert angeht. Also da nehme ich die schon zum Beispiel gerne als Benchmark. Aber ansonsten gehe ich eigentlich über die Luxusindustrie hinaus Ja, weil das wäre sonst ein zu konservativer Vergleich.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Das ist nicht challenging.
Aber du sagst so im Luxus LVMH, die klar, und die, also im FMCG zum Beispiel, glaube ich, geht L'Oreal als relativ weit bei euch LVMH und sonst andere. Wie ist das mit der Luxusindustrie? Auch LVMH ist ja relativ spät. Also in meiner Wahrnehmung, da gibt es ja auch so einen Generationswechsel, aber für die Marktposition, die sie hatten, relativ spät ins Digitale reingegangen. Ist ja auch total fein, mussten sie auch nicht, ne? Lief ja, also läuft ja immer noch auch so. Und ich glaube, beide merkten übrigens auch der L'Oreal-Beispiel, beide hatten ja sehr stark durch die asiatische Erfahrung auch nochmal so einen extra Push. Wie digitalisiert sich denn die Luxusindustrie? Und wenn ja, warum ist das so? Ich habe immer, also verzeih mir das Vorurteil, aber ein Vorurteil ist immer super gesetzte Distribution, verhältnismäßig große Latenz zwischen das, was im Markt passiert, hohe Margensituation, sicherlich auch verdient und auch vor allen Dingen sehr gute Möglichkeiten auch durch den selektiven Vertrieb die Markenreputation und ganz beiläufig auch eine relativ hohe Preissetzung irgendwie durchzusetzen. Möchte auch keiner was unterstellen. So ist mein Blick auf die Luxus. Und deshalb war der Druck, jetzt zu digitalisieren, nicht ganz so groß. Ne? Aber es geht ja nicht um meinen Blick, das war ja nur mein Vorurteil. Wie siehst du das?
Also was noch hinzukommt auch ist die sehr, sag ich mal, sehr hohe Anteil an Umsätzen über das Wholesale-Netzwerk, also über die Harrods, Selfridges, KDWs, von denen es für uns auch sehr tricky ist, Daten zu bekommen. Mhm. Und das heißt, wenn wir die komplett rauslassen, schauen wir uns immer nur einen noch kleineren Anteil unserer Umsätze an und dann eben auch noch weniger Visibilität auf die User Journeys. Mhm. Das war für uns immer eine Blackbox. Dann gibt es auch oftmals andere Prioritäten, was die Digitalisierung angeht. Mhm. Ganz starker Fokus ist dort dann meistens auf China gesetzt, wie du auch sagtest. Mhm. Auf der anderen Seite produzieren wir ja auch selber dann oftmals, also wir zum Beispiel auch in Deutschland, sind die Produktion für die Stifte in Hamburg. Mhm. Und es geht dann eher darum, erstmal zu schauen, was für Tools, was für Geräte gibt es, dass wir auch den Alltag der Produktionsmitarbeiter einfacher gestalten können. Was kann dort digitalisiert werden, um einfach Effizienzen auch zu schaffen. Mhm. Und da gibt es ja also viele spannende Infos, die dann rüberschwappen, eben gerade auch aus anderen Märkten. Mhm. Das ist erstmal, würde ich sagen, so der Hauptbestandteil so der Digitalisierung. Und was eben auch nicht zu unterschätzen, es ist wirklich das Mindset der Kunden. Es ist eben immer noch so, dass man das Produkt wirklich anfassen und ausprobieren möchte. Und klar, es gibt so Klassiker und Evergreens wie das Meisterstück. Haben viele schon mal gesehen, was ich in der Arztpraxis beim Rechtsanwalt bei Obama und Co. Also das ist ja sehr gängig, aber gerade wenn es dann um den ersten Kauf zum Beispiel der wertigen Uhr geht, das kann der digitale Weg noch nicht 100% abbilden. Und dann ist eben auch die Frage, möchte man weiter in AR investieren, um so 360 Grad Assets anzufertigen mit Snapchat und Co., die Uhren dann eben auch nochmal virtuell auszuprobieren. Aber ich glaube, dass es immer ein Hybridmodell geben wird zwischen Online und Offline für uns. Neben den anderen Punkten, die du jetzt auch vorhin schon angebracht hast, ist das Mindset eben auch ganz stark noch in Richtung Offline. Und wir haben da natürlich viel Digitalisierung im Offline-Bereich, wie jetzt so Click-to-Collect etc. Und wir haben auch durch Covid nochmal eine ganz starke Beschleunigung im Bereich E-Commerce bekommen. Mhm. Wir arbeiten ja auch mit YNAB und Hughes & Porté zusammen. Die machen auch für uns das Backend-Handling in UK. Dadurch haben wir auch nochmal tolle Technologien hinzugewonnen und auch ein tolles Team, mit dem wir dort zusammenarbeiten. Ah ja, das ist ein etwas behiebiger Prozess.
Wie sieht das aus für die, ich verstehe die Initiative und die Maßnahmen. Was hat das für Herausforderungen an die Organisation, insbesondere auch an die Menschen oder vielleicht auch an die Technologie in diesen Organisationen? Was siehst du da für mögliche oder was würdest du da empfehlen, welche Schwerpunkte da gesetzt werden könnten?
Ja, also das oder sag ich mal die Mitarbeiterprofile, gerade auch im Marketing, Media-Bereich, die wir nun suchen, haben sich stark verändert. Also früher war es dann auch oftmals jemand, der ganz klassisch Offline-Werbung only geschaltet hat. Und wir haben mittlerweile so viele Daten innerhalb der Organisation, bauen dadurch ja auch leider mehr Silos auf, die es gilt zu durchbrechen. Mhm. Und das ist eben nur möglich durch noch mehr Teilen, noch mehr interne Kommunikation, um eben auch den Wissensvorsprung zu erhöhen. Und deshalb suchen wir jetzt auch verstärkt nach Data Scientists, nach Performance-Marketing-Managern, die eben auch solche Attributionsmodelle schon einmal erfolgreich umgesetzt haben, die sich auch wahrscheinlich mit Salesforce, gut, DMPs muss man schauen, was dann in der Zukunft noch geht an DMPs, der Cookie-less-Zukunft, aber die sich mit diesen Themen aber auch schon auskennen. Und es ist eben nicht ausreichend, dass jemand sagt, ich habe auch besitze selbst Luxusprodukte und kann mich gut damit assoziieren, sondern wir brauchen wirklich Personen, die sich mit Daten auskennen und auch Analysen fahren können, weil das einfach so viel internes Value generiert.
Ja, großartig. Vielen Dank, Maria. So, mit Blick auf die Uhr, vielen Dank. Ich könnte noch dramatisch länger mit dir sprechen. Ich möchte jetzt doch gerne nochmal meine neue Abschlussfrage bei dir platzieren. Wenn du jetzt auf die letzten 12 Monate zurückblickst, was ist eine Entscheidung, auf die du besonders stolz bist und welche Art der Entscheidung würdest du denn gerne nochmal überdenken oder revidieren?
Also besonders stolz bin ich darauf, dass wir es jetzt möglich gemacht haben, dass Attributionsmodell auch wirklich Always-on-Basis für die nächsten 3 Jahre auf den Weg zu bringen in unseren größten Märkten. Und auch, man muss ja dazu sagen, dass das Team hat sich quasi während des Prozesses auch darauf geskillt. Also das war wirklich Learning by Doing, viel External Partner Management, Internal Stakeholder Management. Wir müssen wirklich viele Stakeholder intern auch dazu abholen, damit das Projekt die richtige Priorität bekommt. Also darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass wir das jetzt geschafft haben, nach 3 erfolgreichen Testpiloten wirklich umzusetzen. Und was ich revidieren würde, also ich würde, denke ich, die Timelines oder auch die Roadmap noch einmal realistischer angehen, um auch zu schauen, wie weit sind wir als Organisation, um uns nicht, sag ich mal, selbst zu überholen, sondern eben auch, wie ich gerade vorher sagte, die richtigen Talents mit an Bord zu bekommen und einfach sicher gehen, dass das, was wir tun, auch innerhalb der Organisation bekannt ist, um somit auch nochmal den Wert von Media, von Marketing darzustellen und zu platzieren. Und ich glaube, das ist etwas, das interne Teilen auch von Informationen, was ich noch stärker ausbauen würde. Mhm.
Super interessant. Also auch kann ich sofort gut nachvollziehen, dass es vermutlich immer gut investierte Zeit ist, seiner Stakeholder-Umgebung auch durchaus zu erklären oder im Loop zu halten, warum, welche Initiative, welche Bedeutung, vielleicht auch welche Komplexität hat.
Genau.
Super spannend. Super interessant. Liebe Maria, großartig. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das geteilte Wissen. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen viel Erfolg jetzt in dieser aufregenden Zeit. Bleib bitte gesund und ich freue mich dann schon auf die 3. Folge gemeinsam, wenn wir über Luxus sprechen. Vielen Dank, liebe Maria.
Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Danke, tschüss.
Danke, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.